Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. Alle wollen Klimaschutz. Das ist internationaler Konsens. Nur wer, wann, wie viel dazu beiträgt, darüber streiten die Nationen. Zuletzt auf dem Weltklimagipfel in Dubai. Ein entscheidender Player in diesem globalen Unterfangen ist die Industrie. Sie verursacht ein Viertel der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen, besonders Stahl, Zement, Chemie. Diese Sektoren sind für einen Großteil der Emissionen verantwortlich. Sie sollen grün werden, forderte Bundeskanzler Olaf Scholz in Dubai. Und kündigte gleichzeitig an, was Deutschland selbst leisten will. Und das nicht allein.
Als erfolgreiches Industrieland wollen wir 2045 klimaneutral leben und arbeiten. Mit 36 Staaten haben wir gestern den Klimaclub gegründet, um gemeinsam die globale Transformation des Industriesektors zu beschleunigen.
Und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verspricht Gelder aus Brüssel.
And therefore, I am glad to announce that in the next 2 years, the European Union will invest 2.3 billion euro from the EU budget to support this energy transition in our neighborhood and around the globe.
Die Industrie könnte ein echter Gamechanger werden, beziehungsweise ohne ihren Beitrag wird es nichts mit der Energiewende und letztlich mit dem Klimaschutz. Wie die Länder beim Klimaschutz vorankommen, was sie den Unternehmen vorschreiben und wo Deutschland hier steht, das erläutert uns unser erster Gast heute, der Klimaexperte Markus Knupp von Germany Trade and Invest. Er wird uns auch den Klimaschutzatlas erläutern, an dem er mitgearbeitet hat. Später schauen wir dann nach Spanien, eines der Länder, die früh die Chancen für sich in dieser Transformation erkannt haben, und sprechen darüber mit dem selbstständigen Berater Thomas Steher, der sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat.
Spanien möchte sich als klimabewusstes Land verstehen und gleichzeitig sich zu einem bedeutenden Wasserstoffproduzenten für Mitteleuropa verwandeln.
Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Markus Knupp. Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen und uns ein bisschen über Ihre Arbeit erzählen?
Mein Name ist Markus Knupp. Ich arbeite bei GTI im Bereich Afrika-Nahost und dort in der Exportförderung, habe allerdings seit 2022 als Projektleiter bei uns den Schwerpunkt Klimaschutz betreut.
Welche Möglichkeiten hat denn die Industrie, um schädliche Emissionen zu verringern?
Ich kann es ganz grob in drei Bereiche aufteilen. Also zunächst mal ist da die Energieversorgung. Die Industrie braucht viel Energie. Da kann man natürlich ansetzen bei der Energie selbst, das heißt fossile Energieträger ersetzen durch erneuerbare Energien, durch Einsatz von Elektrizität, damit eben gleich an der Quelle der Energieerzeugung die Treibhausgasemissionen senken und zum anderen vor allem in der Industrie selbst, bei der ganzen Prozesskette von der Herstellung, Transport, Logistik und so weiter, nämlich indem man die Energieeffizienz erhöht und damit eben auch Emissionen gar nicht entstehen lässt. Zweiter Ansatzpunkt wären die industriellen Prozesse selbst. Denn gerade in den genannten Branchen wie Stahl- oder Zementherstellung entstehen viele der Emissionen durch den Prozess selbst.
Und haben Sie dafür ein Beispiel?
Beispiel Stahlindustrie, wenn Sie einen Hochofen sich vorstellen, da wird mithilfe von Kokskohle Eisenerz zu Roheisen verarbeitet. Konkret wird dem Eisenerz Sauerstoff entzogen, der dann zusammen mit dem Kohlenstoff, also der Kokskohle, als CO2 entweicht. Sie können die Kokskohle im anderen Prozess durch Wasserstoff ersetzen. Wenn der Wasserstoff benutzt wird, um das Eisenerz zu Roheisen zu verarbeiten, das heißt ihm den Sauerstoff zu entziehen, da haben Sie Wasserstoff und Sauerstoff, kennen wir alle als H2O, dann kommt Wasser raus. Eine andere Strategie wäre, Alternativen zu nutzen. Wenn man jetzt mal, um es plastisch zu machen, mehr mit Holz baut als mit Beton, dann braucht man weniger Zement. Und dann entstehen auch die Emissionen bei der Zementherstellung nicht in dem Maße. Dann entfällt der ganze Bereich Bergbau, Vorverarbeitung, Transport, der auch sehr emissionsintensiv sein kann. Der dritte Ansatz wäre, Rohstoffe, entweder eben weniger Rohstoffe einzusetzen, zum Beispiel durch sparsamere Verfahren oder durch Recycling, Kreislaufwirtschaft, dass man Rohstoffe wieder nutzt.
Lassen Sie uns sprechen über den Klimaschutzatlas. Vielleicht erklären Sie uns kurz, was genau ist das und was sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse nach der Arbeit daran?
Wir haben uns bei GTI relativ ausführlich mit dem Umsteuern als solches in der gesamten Klimaschutzentwicklung beschäftigt, indem wir einen Klimaschutzatlas aufgelegt haben, der über 30 Länder im Detail betrachtet, was dort der Stand der Dinge ist, was die Ziele sind, die man sich gesetzt hat, mit welchen Programmen die umgesetzt werden sollen, was konkret vielleicht schon an Investitionsmitteln bereitgestellt ist, welche Gesetze es gibt und auf der anderen Seite, wie die Entwicklung in den wichtigen Branchen, also Energie, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Gebäudesektor bisher aussieht. Und das Interessante ist, dass es einerseits sehr viele verschiedene Strategien gibt, das heißt ganz konkrete Programme etwa, wo genau festgelegt wird, welche Branche bis zu welchem Zeitpunkt wie viel Prozent Emissionen reduzieren soll. Das ist in der Form zum Beispiel in Frankreich zu sehen oder in Japan. Dann gibt es einfach generelle Vorgaben, die aber schon recht ambitioniert sind, die mit viel Geld unterlegt werden. Kennen wir alle, das bekannteste Beispiel ist der Inflation Reduction Act der USA. Da steht einfach viel Geld zur Verfügung und damit kann man erstmal loslegen. Das ist eine andere Methode. Und dann gibt es Länder, die halten sich da sehr zurück. Die bleiben sehr schwammig in ihren Zielen, weil sie entweder andere Schwerpunkte, Prioritäten haben, so wie Indien oder Indonesien, die sagen, sie wollen erstmal industrialisieren und dann schauen sie weiter. Oder weil es die Politik eben nicht so als Schwerpunkt ansieht wie in Polen, wenn sie ein europäisches Land nehmen. Das Interessante ist, dass die Industrieunternehmen selbst weltweit sehr ähnliche Strategien verfolgen. Das heißt, wenn Sie sich die Stahlindustrie angucken, dann ist das sowohl in Deutschland als auch in China oder Japan oder auch in Indien oder in anderen europäischen Ländern das Gleiche, dass man davon spricht, dieses eben erwähnte Direktreduktionsverfahren mit Wasserstoff einzuführen.
Das ist mein Stichwort Wasserstoff. Alle reden davon, nur ist gerade der umweltfreundliche grüne Wasserstoff so schnell in den benötigten Mengen kaum zu bekommen. Und die Umrüstung der Industrie ist ja nun auch nicht gerade leicht umsetzbar.
Ja, da sind natürlich einige Hürden, genau. Es kostet Geld. Es ist erstmal eine Rieseninvestition, wenn man ein Stahlwerk umrüstet. Zum Zweiten muss man natürlich Zugang haben zu dieser Technologie und zum Dritten Zugang zum Wasserstoff, den man dafür braucht. Das sind gleich mehrere Hürden, die zu überwinden sind.
Was nicht einfach ist. Vieles ist also noch Zukunftsmusik. Wo gibt's denn schon erste konkrete Ansätze?
Die Industrie selbst hat an mehreren Standorten begonnen damit, diese Umrüstung vorzunehmen. Zum Beispiel in Deutschland ist ThyssenKrupp dabei, einen seiner vier Hochöfen am Standort Duisburg umzurüsten. Das soll 2027 produktionsfähig sein. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, woher kommt der Wasserstoff? Auch auf der Seite muss natürlich bis dahin die entsprechende Infrastruktur aufgebaut sein. Etwas fließen an anderen Standorten, wie beispielsweise in China, da hat man auch schon begonnen. Da gibt es ein Unternehmen, Bao Steel zum Beispiel, die haben an einem Standort 2022 mit dem Umbau begonnen. Auch in Japan, Kobe Steel hat mit derlei Investitionen angefangen. Das heißt, an verschiedenen Orten der Welt bewegt sich was. Also bisher gibt es Pilotanlagen, die natürlich in kleinerem Umfang zeigen, dass das funktioniert. Aber wenn man jetzt die Produktion selbst umstellen will, dann muss man natürlich ganz andere Investitionen stemmen. Das geht, denke ich, an den meisten Standorten bisher nicht ohne Unterstützung.
Im Vorgespräch hatten Sie gesagt, dass es durchaus einen Markt gibt für grünen Stahl. Warum das?
Dadurch, dass es weltweite Anstrengungen zur Dekarbonisierung, das heißt zur kohlenstoffarmen oder freien Produktion gibt, sind auch die Nachfrager interessiert an CO2-neutral produzierten Vorprodukten wie Stahl. Das heißt, auch die Automobilindustrie muss ja dekarbonisieren. Das heißt, die brauchen klimaneutral produzierten Stahl und fragen den entsprechend nach.
Und wo bieten sich da Chancen für deutsche Unternehmen bei diesem Technologiewandel?
Man braucht Messgeräte, man braucht Steuergeräte, man muss das Ganze durch in den Prozess integrieren, in die Anlagen. Man braucht entsprechend angepasste oder ganz andere Industrieanlagen. Da ist unser Maschinen- und Anlagenbau gefragt. Also an diesen Punkten, die praktisch an verschiedenen Stellen im Prozess angreifen, können wir durchaus ins Geschäft kommen.
Und wie und wo konkret?
In Südafrika gibt es ein Unternehmen, das heißt Sasol. Das ist groß geworden mit der Kohleverflüssigung und ist auch heute noch aktiv, auf Basis von Kohle und Gas synthetische Kraftstoffe herzustellen. Ist der größte Einzelemittent von Treibhausgasen in Südafrika und plant zusammen mit einem deutschen Energieunternehmen Enertrag und dem Technologieanbieter Linde eine Herstellung von synthetischem Flugbenzin auf Basis von Wasserstoff, den man mit Hilfe des Energieunternehmens eben auch mit Solarenergie herstellen möchte. Und wenn man Wasserstoff ohne Ende hätte und dieser Wasserstoff, das ist ganz wichtig, grüner Wasserstoff ist, und wenn man die Energie, die man dafür braucht, wenn die jetzt auch auf Basis von elektrischem Strom, der mit erneuerbaren Energie gewonnen wird, basiert, dann kann man durch je nach Prozess aber doch fast die gesamten Emissionen abbauen. Das ist technisch möglich, nur muss man eben an vielen Stellen ansetzen.
Und die Deutschen mischen da also durchaus erfolgreich mit.
Ich würde mal sagen, dass das Label Made in Germany und die Verbindung von Deutschland und deutschen Unternehmen mit guter und zuverlässiger Technologie, auch mit Umwelttechnologie, Energieeinsparen, Verfahren, diese Verbindung ist noch da, aber die anderen Standorte, die Konkurrenten weltweit, die schlafen natürlich auch nicht. Die werden auch Technologien dafür anbieten. Weltweit ist das natürlich ein wachsender Markt und von daher zunehmender Wettbewerb.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Ausgabe von Weltmarkt sprechen wir über den Klimaschutz in der Industrie. Und einer der Gäste ist Markus Knupp von Germany Trade and Invest, GTAI. Er hat an der Erstellung des Klimaschutzatlas mitgewirkt. Der gibt deutschen Unternehmen einen Überblick über Chancen, die sich für sie weltweit in Sachen Klimaschutz ergeben. Herr Knupp, welche Fragen werden denn da unter anderem beantwortet?
Was ist da eigentlich im Land X? Was haben die denn für Gesetze? Ist das schon konkret oder ist das nur eine Absichtserklärung? Muss ich mich da jetzt dran halten? Muss ich bestimmte Grenzwerte einhalten? Es gibt eben in jedem Land solche Mechanismen, die unterschiedlich gestaltet sind. Also gerade in weiter entfernt liegenden Ländern. In der EU gibt es immerhin noch die EU, die eben ähnliche Standards setzt.
Die Europäische Union fördert die Dekarbonisierung auch finanziell. Unternehmen können die Fördergelder bis 2026 abrufen. Besonders aktiv scheinen da die Spanier zu sein, oder? Sie haben sich das Land ja im Rahmen des Klimaschutzatlas genauer angeschaut.
Spanien ist ein interessanter Fall in Europa insofern, dass es einen, sagen wir, klimatischen Vorteil hat. Denn Spanien verfügt über viel Sonne, wie die meisten Urlauber, die dorthin fahren, wahrscheinlich gut wissen, und damit gute Voraussetzungen zur Herstellung von grünem Wasserstoff auf Basis von Solarenergie. Da gibt es auch schon Unternehmen, die damit begonnen haben. Also ein erstes Beispiel wäre jetzt aus der Düngemittelherstellung. Das ist auch ein Bereich, der sehr viel Energie braucht und der vor allem mit Vorprodukten arbeitet, wie Ammoniak, die sich mit Wasserstoff gewinnen lassen durch Hinzuführung von Stickstoff. Und da gibt es ein Unternehmen, Fertiberia, das hat an einem Standort eine eigene Produktion von grünem Wasserstoff aufgebaut, um mit diesem Wasserstoff das Ammoniak zu fertigen, mit dem man dann eben CO2-neutrale Düngemittel produzieren kann. Stahlunternehmen wäre noch zu nennen in Spanien, ArcelorMittal, das an seinem Standort in Gijón, das ist im Nordwesten Spaniens, ebenfalls daran arbeitet, eine Direktreduktion in dem eben genannten Verfahren aufzubauen. Das sind schon Produktionsprojekte, die halt über einmal eine kleine Pilotanlage hinausgehen, sondern wirklich die Produktion selbst umstellen.
Lieber Herr Knupp, vielen Dank für diesen interessanten Überblick. Gleich schauen wir also nach Spanien. Unser Gast ist dann der Vertriebsingenieur Thomas Stehr, der das Land als spannenden Markt einschätzt, aber deutsche Unternehmen auch warnt.
Die Spanier verfügen über sehr gut ausgebildete Akademiker, die dann den deutschen Lieferanten mitunter mehr Fragen, als der deutsche Lieferant zu beantworten in der Lage ist.
Davor aber konkret und kompakt, der Klimaschutzatlas, Fördergelder und weitere wichtige Informationen für deutsche Unternehmen. Für den Klimaschutzatlas haben Korrespondentinnen und Korrespondenten von Germany Trade and Invest weltweite Klimaschutzziele, Programme und Gesetze sowie die wirtschaftliche Relevanz in wichtigen Branchen wie Energie, Verkehr, Gebäude oder Landwirtschaft in 33 Ländern analysiert. Fokus der Neuauflage 2023 war die Dekarbonisierung der Industrie. Auf der GTAI-Sonderseite Dekarbonisierung der Wirtschaft finden sich neben dem Klimaschutzatlas selbst auch Berichte zu den Plänen für die Wasserstoffwirtschaft in zahlreichen Ländern sowie Einschätzungen von Unternehmen und Experten in der Interviewreihe Klimaschutz im Dialog. Eine übersichtliche Darstellung der Förderprogramme, die Industrieunternehmen in Deutschland nutzen können, bietet das Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien, kurz KEI. Hier finden Sie auch Darstellungen bereits laufender Pilotprojekte. Nicht vergessen sollten Sie auch die GTAI-Sonderseite zu Klimafinanzierung. Mit Blick auf Spanien ist vor allem der neue Strategieplan zu nennen, mit dem die Regierung die Dekarbonisierung der Industrie unterstützt. Dafür stehen 3,1 Milliarden Euro aus dem Aufbau- und Resilienzplan bereit. Die Regierung will so Investitionen von insgesamt 11,8 Milliarden Euro anregen. Der Plan läuft noch bis 2026, wobei genehmigte Vorhaben noch danach abgeschlossen werden dürfen. Den größten Posten bilden die Elektrifizierung industrieller Prozesse und der Einsatz von grünem Wasserstoff. Dafür stehen Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden Euro und Subventionen von 800 Millionen Euro zur Verfügung. Die restlichen Gelder sind für Unternehmen bestimmt, die am europäischen Gemeinschaftsprojekt für Wasserstoff teilnehmen. Hinzu kommen Hilfen für Klimaschutzverträge sowie hocheffiziente nachhaltige Produktionseinrichtungen. Der Strategieplan zielt auf energieintensive Zweige wie die Keramik-, Zement- und Glasherstellung ab. Namentlich genannt sind auch die chemische Industrie und Raffinerien. Hinzu kommen unter anderem die Metallindustrie und Hersteller von Papier und Zellstoff. Für ihre Maßnahmen benötigen die Unternehmen innovative Technologie, die nicht immer im eigenen Land zur Verfügung steht. So entstehen aus Sicht der AHK Spanien vielfältige Absatzchancen für deutsche Technologieanbieter. Zum Beispiel bei hybriden Energieerzeugungsanlagen, sektorgekoppelten Energiespeicherlösungen, Kraft-Wärme-Kopplung mit erneuerbaren Gasen, digitalen Lösungen zur Effizienzsteigerung und Anlagen für die Erzeugung, Verteilung und Anwendung von grünem Wasserstoff. Wie immer setzen wir Ihnen alle Links in die Shownotes. Werfen wir nun also einen Blick nach Spanien. Dort sprechen wir mit dem Vertriebsingenieur Thomas Steher. Hallo Herr Steher, können Sie uns vielleicht kurz erklären, was genau machen Sie?
Ich bin selbstständig und arbeite in Spanien, auch in Portugal, für zwei Unternehmen der Wasserstoffspeicherbranche, die sich gegenseitig ergänzen. Es sind zum einen Wüstrach GmbH aus Weeze, zugehörig zur Hexagon Purus Gruppe. Die fertigen Hochdruckspeichersysteme von 200 bis 1000 Bar. Und zum anderen Vaco aus Kreuztal bei Siegen. Die fertigen Wasserstoffspeicher in Kesselbauweise bis hin zu 330 Bar. Meine Rolle ist im Endeffekt, ich bin das Bindeglied der deutschen Industrie zu den Herstellern.
Spanien gilt ja als Vorreiter im Bereich Wasserstoff. Seit wann haben die das Thema denn entdeckt?
Der große Schwung mit Wasserstoff, der fing eigentlich erst während der Pandemie an. Und dann gab es im Mai 2020 den Europäischen Rettungsfonds, um generell in Europa die Industrie wieder zu reanimieren und gleichzeitig aber auch Maßnahmen einzuführen, die Bezug auf Klimaschutz ausgerichtet waren. Und das war sozusagen der Katalysator für die große Wasserstoffbewegung, die wir jetzt hier spüren.
Und warum gerade in Spanien?
Spanien kennt man oft über Mallorca, über das Mittelmeer, über die Strände. Aber man darf nicht vergessen, dass wir eine sehr große Industrie haben. Und wir haben vor allen Dingen auch viel Windenergie. Wir sind weltweit der fünftgrößte Hersteller von Windenergie. Wir haben 27 Gigawatt an Windkraft hier in Spanien. Und wir haben ungefähr 10 Gigawatt bereits an Solarkraft, Solarerzeugung in Spanien. Das aus einem ganz einfachen Grunde, weil wir mehr als 2500 Sonnenstunden im Jahr haben in Spanien. Im Vergleich, Deutschland hat so 1600 Sonnenstunden. Durch diese Fördermittel, die wir jetzt Spanien zugesagt bekommen haben, waren ungefähr 66 Milliarden Euro für den Klimaschutz als finanzielle Unterstützung plus weitere nochmal so 66 Milliarden als zusätzlichen Kredit. Ja, und durch diese Fördermaßnahmen sind erstmal die großen Unternehmen gefördert worden, um Projekte in Gang zu setzen. Beispielsweise in Puertollano, das ist so 2 Stunden südlich von Madrid. Ein Projekt, wo grüner Ammoniak hergestellt wird über grünen Wasserstoff von dem größten Stromerzeuger Spaniens, Iberdrola. Gemeinsam mit dem Düngemittelhersteller Fert Iberia aus Spanien.
Und wo kommen da deutsche Anbieter ins Spiel?
Iberdrola als Spaniens größter Energieproduzent stellte damit sozusagen den ersten Meilenstein in der grünen Wasserstoffherstellung Spaniens dar. Also Vaco aus Kreuztal bei Siegen fertigte 6 Druckbehälter, vertikale Druckbehälter, um sich mal eine Idee zu machen, so Durchmesser 2,8 Meter und 20 Meter hoch. Und darin wird dann der Wasserstoff unter 65 Bar gespeichert.
Das Projekt ist eines der ersten großen und wichtigen Prestigeobjekte für Spanien. Es zeigt nämlich auf, dass man tatsächlich grauen Wasserstoff durch grünen Wasserstoff ersetzen kann. Es wurde vor 2 Jahren eingeweiht und zur Einweihung kam auch der spanische König.
Wow, nicht schlecht. Kurz zur Erklärung, grauer Wasserstoff wird nicht mit Hilfe grüner Energie hergestellt, anders als grüner Wasserstoff. Zum Einsatz in dieser Anlage kommen deutsche und spanische Wasserstoffkessel und die Deutschen haben die Nase vorn, weil sie schlicht besser funktionieren. Woran meinen Sie, liegt das?
Wir sehen einen großen Unterschied zwischen Deutschland und Spanien. Deutschland hatte in den Jahren vorher bereits angefangen, allerdings mit kleinen Anlagen. Das war sehr klug, denn an kleinen Anlagen lernt man erstmal, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen und das auch noch zu minimierten Risiken. Und Gleiches läuft auch hier erstmal ab. Wir müssen klein anfangen, Erfahrung sammeln und können erst dann skalieren, größer werden.
Gibt es noch andere Projekte in Spanien?
Spanien möchte sich zu einem bedeutenden Wasserstoffproduzenten für Mitteleuropa verwandeln. Die ersten Projekte, das sind beispielsweise Green Silent auf Mallorca. Da gibt es Wasserstofferzeugung und Wasserstoffbusbetriebe, aber eben auch das angesprochene Fertiberia-Projekt in Portillano, südlich von Madrid. Und jetzt gerade nahm Petronor, eigentlich eine Raffinerie, auch deren ersten Elektrolyseur in Betrieb. Weiter gibt es das städtische Busunternehmen in Barcelona, das bereits Wasserstoffbusse betreibt und einige weitere.
Nach dem ganz großen Durchbruch klingt das noch nicht. Wahrscheinlich auch, weil grüner Wasserstoff noch relativ teuer ist, richtig?
Im Moment ist der graue Wasserstoff noch deutlich günstiger, ungefähr 4-mal günstiger als der grüne Wasserstoff. Ne? 4-mal günstiger und das ist eine Sache, die schlecht an den Endverbraucher weiterzugeben ist. Da machen wir noch ein paar Fördermittel und auch eine erhöhte CO2-Steuer.
Was sonst bremst den Ausbau?
Der Knackpunkt ist im Endeffekt die Situation, wer fängt zuerst an? Fängt der Energieerzeuger zuerst an, Installationen zu erstellen, um grünen Wasserstoff anzubieten? Oder aber fangen die Kunden, wie zum Beispiel deutsche Industriebetriebe, die den grünen Wasserstoff benötigen, fangen diese an, sich gegenüber den beispielsweise spanischen Energieerzeugern zu kompromittieren, eine bestimmte Menge Wasserstoff zu einem bestimmten Preis abzunehmen. Im Endeffekt die Geschichte von dem Ei und dem Huhn. Was ist zuerst da?
Wie steht es denn um die deutschen Unternehmen in diesem Bereich? Können die punkten in Spanien?
Also es ist ein Türöffner, Made in Germany anzubieten. Aber es ist noch kein Garant dafür, sich hier platzieren zu können. Weil, wie gesagt, neben der Expertise sehr, sehr stark auf den CAPEX, auf den Einkaufspreis geschaut wird und leider noch wenig auf den OPEX, auf die Wartungskosten, auf die Langlebigkeit eines Produktes.
Also Wasserstoff spielt in Spanien eine große Rolle für die Klimaziele. Oder verfolgt Spanien noch andere Schwerpunkte?
Der Energiewandel, der betrifft alle Sparten. Und da haben wir hier eine zweite Sparte, die jetzt sehr stark im Kommen ist. Das ist das Biogas, Biomethan. Ist eine Sparte, die bereits seit 2 oder 3 Jahrzehnten hier schon existiert, aber jetzt erstmal so richtig aufkommt. Denn wir müssen ganz ehrlich sagen, Wasserstoff hat viele Vorteile, viele Vorzüge, aber es kommt doch immer auf den Anwendungsfall an. Das heißt, es gibt in vielen Bereichen auch Lösungen, wo Biogas, Biomethan gleichermaßen gut angewandt werden kann. Selbst wenn es keinen absolut neutralen CO2-Fußabdruck hat, ist es aber schon eine dem Ziel entgegenkommende Lösung. Wir haben in Spanien beispielsweise die zweitgrößte Schweineproduktion Europas nach Deutschland. Entsprechend gibt es viele Gülle hier und es gibt auch viele Anstrengungen bereits, die Gülle in Biogas und daraus dann Biomethan umzuwandeln. Also sämtliche Spieler, deutsche Spieler in erneuerbarer Energie sind hier wirklich gut aufgehoben, wegen deren Expertise. Beispielsweise haben wir hier in Deutschland sehr gute Unternehmen für BHKWs, die mit Biogas arbeiten, Biogas verbrennen und damit Energie, also Wärmeenergie, Stromenergie. Das sind Blockheizkraftwerke, Entschuldigung, die Strom herstellen auf Bedarf, gleichzeitig aber auch Wärme.
Wo sind denn da Anwendungsbereiche?
Spanien ist ein großflächiges Land. Es ist anderthalbmal so groß wie Deutschland, hat aber nur die Hälfte der Einwohner. Das heißt, wir haben hier viel Landfläche. Ich sagte das eben schon, viel Schweinezucht. Und folglich, wenn man dann in der Schweinezucht weit verteilte Schweinefarmen hat, Schweinezuchtbetriebe dort hat, dann kann man dort ideal Biogas herstellen und mit dem Biogas auch die Traktoren und andere Vehikel in den jeweiligen Dörfern zu betreiben. Dafür braucht man keinen Wasserstoff. Wasserstoff kann in diesem Fall da preislich nicht sinnvoll angewandt werden, muss man ganz ehrlich sagen. Andererseits, Wasserstoff wiederum bietet sich an, um in großen Städten Transportsysteme wie Autobusse zu betreiben oder aber auch natürlich, um Spanien als europäischen Lieferanten für die deutsche Industrie als Wasserstofflieferant zu etablieren.
Wie steht es um die Pläne, Wasserstoff von Spanien nach Deutschland zu liefern?
Vor 2 Wochen ist bereits ein Abkommen unterzeichnet worden, in dem Portugal, Spanien, Frankreich und Deutschland ein Memorandum of Understanding unterzeichnet haben, sodass gemeinsam der Angriff einer Pipeline durchs Mittelmeer bis von Barcelona nach Marseille hin geplant wird, um darin später einmal grünen Wasserstoff zu liefern. Von Frankreich aus über Land weiter bis nach Deutschland.
Wie funktioniert denn die deutsch-spanische Zusammenarbeit bei solchen Projekten?
Die Mentalitäten verstehen sich sehr gut miteinander. Auch industriell gesehen verstehen sich Deutsche und Spanier sehr gut miteinander und können sich sehr gut ergänzen. Ein sehr schönes Beispiel war die seinerzeit sehr gute Beziehung zwischen den damaligen Politiker Helmut Kohl, CDU, und dem seinerzeitigen spanischen Ministerpräsidenten Felipe González von der hiesigen SPD, die sich wirklich unabhängig von deren politischer Gesinnung sehr gut miteinander verstanden. Und so muss man auch eigentlich generell die Situation zwischen Spanien und Deutschland sehen. Die Spanier verfügen über sehr gut ausgebildete Akademiker, die dann den deutschen Lieferanten mitunter mehr Fragen als der deutsche Lieferant zu beantworten in der Lage ist. Die technischen Fragen, die können schon sehr, sehr in die Tiefe gehen von den spanischen Kunden. Ja, und da muss man als deutscher Lieferant auch in der Lage sein, sich wirklich dieser Herausforderung zu stellen. Ausgiebig und mit Ausdauer.
Ein guter Rat in diesen stürmischen Zeiten, nicht nur in Spanien. Wir bedanken uns bei Herrn Knupp und Herrn Stehr für ihre Einblicke in den Klimaschutz, global und auf den Vorreiter Spanien bezogen. Hoffentlich haben Sie in dieser Ausgabe von Weltmarkt, dem Podcast der deutschen Außenwirtschaft, eine Anregung bekommen, was für Chancen in der Dekarbonisierung stecken. Ganz sicher lohnt sich ein Blick in den Klimaschutzatlas. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns auch wie immer über Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Fragen. Wir sind gerne für Sie da, auch online unter www.gtai.de. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem für deutsche Unternehmen immer wichtiger werdenden Thema Beschaffung. Dabei werfen wir einen besonderen Blick auf Beschaffungsmärkte vor unserer Haustür, nämlich auf dem Balkan. Die Region entwickelt sich in etlichen Bereichen zu einer interessanten Alternative zu China und ist im Vergleich nur einen Katzensprung entfernt. Wie immer gilt, reinhören lohnt sich.